Es war immer der Fokus in der Schule und auch in unserem alltäglichen Leben ist so oft, dass wir die Schwäche sehen, dass wir uns anschauen, was nicht geht, dass wir, ich weiß nicht, das ist irgendwie vielleicht auch, ich vermute mal, so eine kollektive deutsche Macke, wir sind nicht so sehr bei der Freude gebaut, wir sind eher so Menschen, die analysieren, das ist auch nicht unbedingt schlimm, aber es geht uns manchmal so ein wenig verloren, ja, also wir freuen uns, sagen, oh, es ist Sonne und der andere hört schon wieder, aber es ist viel zu warm für diese Jahreszeit. Und der Nächste sagt, Mensch, es war ein so toller Tag, ja, wenn da nicht die Kinder gewesen wären. Also wir haben immer in irgendeiner Weise schnell dieses Aber, diese Einschränkung, diese Seite dabei, die, wenn etwas positiv genannt wird, wie so ein unabdingbares Korrektiv daneben gestellt werden muss. Wie ein Zwang manchmal. Ich habe heute den Psalm 34 genommen mit der Überschrift Kein Psalm für Nörgler. Beim Lesen durch den Psalm hatte ich so einen kleinen Bayern, also so einen aus dem Kabarett, ja, im Ohr, der sozusagen mitliest und der dann kommentiert, ungefähr so: Preisen will ich den Herrn alle Zeit, immer da sei in meinem Munde sein Lob. Ja, mei. Ja, so. Es rühme sich im Herrn meine Seele, hören sollen es die Armen und fröhlich sein. Bist bald fertig. Also dieses immer, das hält man nicht aus. Wenn man dann so noch ein Stück weiter gelesen ist, das darf man dann auf der Kanzel gar nicht sagen, was dann vielleicht so von meinem Bajuwaren an Worten hörbar wären würde. Es würde in diese Grenzbereich von, ha, wir würden wahrscheinlich sagen, von Flüchen gehen. Dieses, es ist kaum auszuhalten, wenn manche Leute so positiv sind. Wir könnten fast manchmal positiven Zeitgenossen begegnen und kommentieren, der geht mir so auf die Nerven mit seiner Freude. Ja, der stört mich sozusagen in meinem Nörgeln. Ja, irgendwie kommt Licht unter meine Wolke. Das wollen wir vielleicht gar nicht. In unserem Text im Psalm 34 haben wir so ein Wortzeugnis von einem Menschen, der eine elementare Erfahrung gemacht hat. Und der erstaunlicherweise eine Menge Sachen sieht, die wir aufrechnen und addieren könnten. Zum Stichwort, das gehört alles zum Bereich Schatten. Es ist alles Schwierigkeit. Es ist alles irgendwie Not. Der hätte den Psalm auch komplett anders schreiben können. Ja, ich war guten Mutes und dann stell dir vor, ist mir Folgendes passiert und dann kommt lauter schlechte Nachricht. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Er hat geschrieben, preisen will ich dem Herrn alle Zeit. Nun ist das Preisen ja so ein Wort, was wir nicht mehr so auf der Pfanne haben. Wir haben das allenfalls mit, es wird etwas ausgepreist, dann kommt da dran, wie teuer das ist. Oder es wird vielleicht irgendwie ein Preis ausgelobt, den man dann gewinnen kann, wenn man das schönste Gedicht einreicht oder eine tolle Fotografie. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Das heißt eigentlich im Hebräischen, ich will dem anderen unmissverständlich und umfassend die Anerkennung und die Stellung einräumen, die ihm gebührt. Jemanden preisen bedeutet ihn anerkennen in der Position, in der er ist. Anerkennen bedeutet sozusagen ihn wertschätzen, dass er dort ist, dass er Kraft hat oder dass er Bildung hat oder dass er Kompetenz hat, dass er diesen Posten hat. Und ich erkenne ihn an in der Position, in der Rangstellung, in der er sich mir zeigt. Ich will also vollumfänglich Gott anerkennen und ihm sagen, dass es gut ist, dass er Gott ist und dort ist, wo er ist. Eine etwas komplizierte Art der Stellenbeschreibung zu sagen, Herr, ich bin hier und du bist da oben. Ich bin eher so angefochten und aufgelöst von den weltlichen Dingen um mich herum in dieser Zeit, aber du hast eine ganz andere Sicht. Du guckst auf die Dinge drauf. Du bist Gott. Du hast das Leben erfunden und hast uns Leben geschenkt. Dich will ich sehen, dich will ich anerkennen, dich will ich sozusagen, dir will ich die Position und den Raum und den Ruhm geben, der dir zusteht, ohne Einschränkung. Immer da sei in meinem Munde sein Lob. Es rühme sich in dem Herrn, und dann will er erstmal überhaupt nicht aufhören. Es rühme sich in dem Herrn meine Seele. Hören sollen es die Armen und fröhlich sein. Vereint mit mir, Lob singet dem Herrn. Lasst uns gemeinsam im Chor seinen Namen erheben. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Er hat mich errettet aus all meinen Ängsten. Blicket auf ihn und ihr werdet strahlen vor Freude und euer Angesicht soll nicht schamrot werden. Seht, ein Armer rief, Gott hat ihn gehört und hat ihn erlöst aus aller Bedrängnis. Einen Wall richtet auf der Engel des Herrn, die Frommen umgibt er, sie zu retten. Kostet und sehet, schmecket und sehet, wie wir es übersetzen wollen, wie gütig Gott ist. Selig der Mann, der flüchtet zu ihm. Fürchtet den Herrn, ihr seine Frommen, denn die ihn fürchten, sie leiden nicht Mangel. Die Reichen darben und hungern, die aber auf den Herrn suchen, die aber den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Doppelpunkt oder Ende der ersten Strophe. Zweite Strophe. Kommt ihr Kinder und hört mich, ich will euch lehren die Furcht des Herrn. Wer ist es, der begehrt das Leben? Wer wünscht sich viele Tage zu genießen im Glück? Bewahre deine Zunge vor Bosheit, deine Lippen vor listiger Rede. Lass ab vom Bösen und wirke das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wir erinnern uns, die Jahreslosung, die ist da her und da drin sozusagen gut aufgehoben. Auf die Gerechten schaut das Auge des Herrn, ihrem Rufen leiht er sein Ohr. Doch sein Antlitz wendet sich ab von dem Bösen, auszutilgen ihr Gedächtnis auf Erden. Die Gerechten riefen, und es hat der Herr sie erhört. Er hat sie befreit aus all ihrer Drangsal. Die gebrochenen Herzen sind, ihnen ist der Herr nahe. Ein zerschlagenes Gemüt wird er heilen. Viele Leiden erfährt der Gerechte, doch aus allen wird der Herr ihn erlösen. Er behütet all seine Glieder, nicht eines wird ihm zerbrochen. Die Bosheit führt den Sünder zum Tod, die hassen den Frommen, sie verfallen der Strafe. Der Herr befreit die Seelen seiner Getreuen, wer flüchtet zu ihm, der leidet nicht Schaden. Hier hat einer aus unserer, man könnte sagen, einer aus unseren Reihen eine Erfahrung gemacht. Die leuchtet hier so zwischendrin durch. Da leuchtet es durch, dass er sagt, ich suchte den Herrn in Vers 5, ich suchte den Herrn und er hat mich erhört, er hat mich errettet aus all meinen Ängsten. Manche Leute glauben ja, wenn man fromm ist und wenn man Christ wird, dann geht es einem immer gut. Dann ist das sozusagen, das Leben ist ein Selbstgänger auf der Sonnenseite. Alle Tage Sonnenschein, immer fröhlich, immer fröhlich. War mal ein frühes Lied aus dem Kindergottesdienst. Und wir wissen, dass das Leben eben kein Wunschkonzert ist und kein Zuckerschlecken ist. Der Psalmist David hat eine sehr existenzielle Erfahrung hinter sich, die ihn unglaublich unter Druck gesetzt hat. Das heißt hier, dass er bei einem König war und sich wahnsinnig stellte. Und man muss jetzt wissen, in jener Zeit war der Wahnsinn sozusagen Erweis von Göttlichkeit, von so Prophetentum. Und man hat dann den David, um den Propheten mit seiner Eigenart loszuwerden, wieder weggeschickt. Und das hat David in Todesangst das Leben gerettet. Es war so sein Trick und seine Hoffnung, dass wenn er sich so gibt, dann die Leute an der Stelle sozusagen ihn ziehen lassen. Und genauso ist es passiert. Er hat also eine Erfahrung gemacht, wo Gott ihn rettet aus Todesangst, wo Gott ihn rettet aus wirklicher Not. Und das hat ihn sehr berührt. Die Frage an uns ist, wie geht es uns, wenn wir in Notlagen geraten? Eine der üblichen Reaktionen an uns und bei uns ist eigentlich, dass es uns in der Regel erst einmal die Sprache verschlägt. So sagen wir. Und meistens die positive Sprache verschlägt. Weil wir ja im Negativen drin sind. Wir sind ja in Not. Wir haben ja Probleme. Und da passt es irgendwie nicht, dass man gut drauf ist. Oder man wird gleich gefragt, wie bist denn du drauf? Ja, also das ist so, wenn es einem Schwierigkeiten gibt, dann ist es eigentlich für uns völlig normal, dass wir in dieser Situation zunächst einmal sehr getroffen und betroffen sind. Da haben wir Angst um den Arbeitsplatz und die Verunsicherung in uns, die wir in uns spüren, lähmt uns oder schlägt sich auf den Magen. Manche Sachen haben wir dann auch sozusagen selbst körperliche Nebenwirkungen und Beeinträchtigungen auf uns. Oder wir fangen an, sozusagen in Ersatzhandlungen Trost zu suchen. Wir gehen entweder in eine Spielhalle und spielen, um nicht an unsere problematische Situation zu denken. Oder wir greifen schon am Morgen zu Entspannungsmitteln und wünschen uns einen guten Tag beim ersten Wodka um 5.30 Uhr. Also es kann sehr unterschiedliche Formen haben. Aber wir merken, irgendwie uns geht es nicht gut. Und wir haben mehr oder weniger anerkannte Strategien, um das irgendwie ja, zu kompensieren, auszugleichen oder irgendwie zu befrieden. David war wirklich in Not und hat erlebt, dass er einen Ausweg eröffnet bekam, den hatte er sich erhofft, aber er hatte ihn nicht in der Hand, weil er selber in der Gewalt der Feinde war. Aber er hat an dieser Stelle erlebt und erfahren, dass so im Rückblick sein Fazit Gott ihn erhört hat. Und diese Erfahrung, dass er gerettet wurde, diese Erfahrung, dass er darin auch Handschrift Gottes sieht, diese Erfahrung, dass er darin spürt, da hat Gott an mir, bei mir, in mir sozusagen etwas verändert. Diese Erfahrung lässt ihn nicht schweigen. Das ist das Faszinierende. Er kann gar nicht anders. Man hat den Eindruck, da will Freude aus ihm raus. Es muss gesagt werden, es muss gesungen werden, es muss geredet werden, es muss mitgeteilt werden. Und wir atmen oder wir kriegen das mit, was hier drinnen atmet, wenn er das sozusagen, ich will den Herrn preisen, immer da soll in meinem Mund Lob sein. Und seine Freude ist so groß, dass er alle, die zuhören, einlädt, mitzumachen. Aufforderung, es rühme sich in dem Herrn, meine Seele, hören sollen es die Armen und fröhlich sein. Und jetzt kommt's. Vereint mit mir, stimmt ein, vereint mit mir, Lob singet den Herrn. Diese Freude, die ich habe, muss vermehrt werden. Diese Freude, die ich habe, es ist wie, wie soll ich sagen, wie zu einem, ja, wenn man ein großes Fest, einen großen Erfolg hat, wenn man irgendetwas zu feiern hat, man lädt Freunde ein. Letztes Jahr hatten wir Jubiläum und ich erinnere noch an den Satz in einer unserer Gemeindeleitungssitzungen, wo Volker sagte, was macht man, wenn man was feiert? Man lädt Freunde ein. Genau. Dachte ich, okay, ist jetzt nicht so gerade meine Strategie, aber stimmt, macht Sinn. Wenn man etwas zu feiern hat, ist es doch viel schöner, wenn man mit anderen feiert. Wenn man zusammen mit anderen beieinander ist, wenn wir Leute einladen und sie Anteil haben an unserer Freude, an unserem Jubiläum, an unserem Ereignis, dass wir haben, was zu feiern gilt. David lädt die Leute ein und sagt, schaut, singt mit, freut euch mit, lasst uns gemeinsam im Chor zusammen sozusagen Gott die Ehre geben. Wenn man das lernen will, das ist wieder so eine Down-to-Earth-Anmerkung, so ganz auf dem Erdboden. Wenn man das lernen will, und jetzt mache ich mein Herz ganz weit auf, mir ist völlig egal, zu welchem Fußballverein ihr da geht, aber geht in die Fankurve. Dort kann man lernen, mit anderen gemeinsam zu singen. Männer singen ja nicht so oft, außer wenn es dann angestimmt wird, die Hymne aller Fußballvereine. Welche ist es? You never walk alone. Es ist fast ein Kirchenlied. Choralähnlich aus Tausenden von Kehlen, Männern, wird dann das You never walk alone. Tröstend, ermutigend. Da werden die Helden gefeiert. Lasst uns miteinander gemeinsam im Chor singen. Warum? Weil etwas Schönes, Gutes passiert ist. Weil unser Verein von mir aus im Finale ist. Weil die zwar verloren haben, aber so brillant gekämpft haben. Sie sollen es wissen. Wir stehen zu euch, auch wenn ihr verliert. Wir sind ein Team. David lädt die Zuhörer, die Beobachter, die Mitbeteiligten ein. Alle, die davon hören, stimmt mit ein. Lasst uns Gott loben. Dann heißt es dort weiter in Vers 6, blicket auf ihn und ihr werdet strahlen in Freude, euer Angesicht soll nicht erröten. Seht, ein Armer rief und der Herr hat gehört. Er hat ihn erlöst aus aller Bedrängnis. Obwohl Gott so groß ist, so weit weg von uns, so heilig, obwohl Gott auf unser Leben schaut, obwohl Gott Himmel und Erde gemacht hat, stellt euch vor, er sieht mich. Stellt euch vor, er hat Interesse an meinem Ergehen, an meiner persönlichen Situation. Stellt euch vor, ihm ist es nicht egal gewesen, dass ich Armer gerufen habe und Gott hat erhört. Die Botschaft ist, dass wenn Menschen in Sorge sind, in Not sind, wenn sie Probleme haben, sie angefochten sind. Wenn sie für sich selber das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, sie sind am Ende mit sich und ihren Lösungen, mit sich und ihrer Hoffnung und ihrer Zuversicht, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich hinzudrehen und hinzuwenden zu Gott. Und wenn man das mal so an sich ranlässt, dass Menschen mit sich wirklich fertig sind und Menschen in Not sind und Menschen so ziemlich am Ende sind, dann merken wir, die Sprache, die dann gesprochen wird, kann und wird wahrscheinlich nur ehrlich sein. Nicht poetisch, nicht lyrisch im richtigen Versmaß. Es wird nicht gesungen. Es ist so ein Rufen aus der Tiefe der eigenen Existenz. Ein Rufen nach Gott, er möge sich erbarmen. Und vielleicht so ein Ruf, der gepaart ist mit dem ganzen Widersinn unserer eigenen Seele. Gott, wenn es dich gibt. Wenn es so ist, wie die Leute sagen, dass du redest. Klammer auf, was ich eigentlich nicht glaube. Klammer zu, aber wenn es so wäre, ich rede ja auch nur im Konjunktiv. Wenn es so wäre, dann teil dich doch irgendwie mit. An der Stelle lohnt es sich, einen kleinen Moment innezuhalten und nachzudenken und einen Doppelpunkt zu setzen, weil wenn wir so beten, dass was okay ist, ich kann euch sagen, Gott erhört kein Gebet lieber als solche. Das sind die Gebete, die Gott am liebsten hört. Aber dann müssen wir trotzdem aufpassen, einen kleinen Doppelpunkt setzen, kurz innehalten, weil wenn Gott dann nämlich antwortet, tut er es so, dass ich es in der Tat merke. Er antwortet in meiner Sprache. Er antwortet so, dass es mir auffällt. Dass ich am Abend vielleicht entdecke, das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist, ich weiß gar nicht warum, es hat gar nicht stattgefunden. Oder ich merke, die Begegnung, vor der ich Furcht hatte, die war von Anfang an anders. Der, vor dem ich mich eigentlich ängstete, war total freundlich. Habt ihr noch nie so erlebt? Komisch. Wir werden entdecken, dass wenn Gott antwortet, Gott in einer Sprache antwortet, von der ich selber weiß und merke, da ist was passiert. Da hat wirklich etwas stattgefunden. Wir können jetzt noch nicht sagen, da hat er gehandelt. Nein, wir sind erstmal nur bei der Wahrnehmung, dass wir sagen, da war was. Da ist was anders gewesen. Ausrufezeichen kommt jetzt, nicht Doppelpunkt, sondern jetzt kommt das Ausrufezeichen, nämlich zu sagen, dann erinnere dich, da war doch heute Morgen was. Oder da war doch vor einiger Zeit was. Da hattest du doch gerufen zu Gott, oder? Da hattest du doch gesagt, wenn es dich gibt, dann antworte. Da hattest du doch gesagt, wenn du wirklich da bist, dann rede. Er hat geredet. Du hast es sogar gemerkt. Er hat geantwortet. Du hast es vernommen. Und nun, genau. Nun kommt dieser Moment, den die Bibel, ich sag's mal so, Glauben nennt, Vertrauen nennt. Jetzt braucht es den ganzen Mut meines Herzens, diese beiden Erfahrungen zusammenzukriegen. Meine Erinnerung, ich habe heute Morgen wirklich so gebetet, und dann diese Erfahrung, da war doch was. Um zu sagen, Herr, Gott, offensichtlich hast du geantwortet. Offensichtlich hast du eingegriffen. Nun verlange ich im ersten Schritt nicht gleich, dass wir dann so einen Psalm schreiben. Ja, ist völlig klar. Aber so ein zaghaftes Danke wäre schon nicht schlecht. Dass man sagt, Gott, ich danke dir. Vielleicht würden wir jetzt auch sagen, ist ja echt cool. Oder jüngere Leute würden sagen, wow, ist ja voll krass. Ich weiß zwar nicht, was sie dann meinen, aber ist okay. Eine längere Umschreibung für Danke. Und dann ist das sozusagen die Chance, aus dieser ersten Erfahrung, na, wie soll ich sagen, mit dieser ersten Erfahrung in Serie zu gehen. Der erste Test hat geklappt, da war was. Das ist ja, da hat Gott geantwortet. Ist erstaunlich. Ich habe es vernommen. Um dann zu sagen, ich greife das auf. Ich mache das nochmal. Nicht erst vielleicht, wenn es mir wirklich so wieder total schlecht geht. Vielleicht fange ich ja schon mal vorher an, so eine Ahnung zu bekommen, mit diesem Gott kann man offensichtlich reden. Er antwortet, er teilt sich mit. Einer der schönen Verse in unserem Psalm, der ist voll mit schön, aber der wirklich brillant ist, ist dieses, was manchmal im Abendmahl so auch gerne zitiert wird, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das Wort, was hier steht, schmecket, das erste Wort im Hebräischen, bedeutet probiert. Probiert. Hätte ich jetzt so am ersten Blick nicht gleich bei Gott vermutet, dass Gott sagt, probier mal. Willst ein Stück? Probier mal. Willst du Gottes Erfahrung mit mir? Hättest du Lust drauf? Probier mal. Du kannst mich, ich meine, wir kennen das bei Zigaretten, ne? Test the West. Oder du kannst meilenweit laufen. Alle erzählen ja irgendwas. Test, probieren. Und Gott sagt auch, probier's doch mal. Gott ist sich nicht zu schade zu sagen, du kannst dich auf mich einlassen, du kannst mich probieren. Du kannst es probieren, ob ich dir zuhöre und antworte. Versuch's mal. Hab mal Mut. Starte mal das Gespräch mit mir. Und der zweite Teil von diesem Vers 9 heißt, glücklich der Mann oder selig der Mann oder gepriesen der Mann, der das wagt, ja, das steht ja, ja, gepriesen der Mann oder gefeiert der Mann, wir können das jetzt drehen, wie wir wollen, es ist da einfach Sonne angesagt, das ist einfach die schöne Seite, wer das probiert, hey, das ist super, dieser Mann wird gute Erfahrungen machen, gepriesen, selig der Mann, der flüchtet zu ihm. Selig der Mann, der sozusagen nicht bei sich stehen bleibt, bei seinem Misserfolg oder bei seinen eigenen Möglichkeiten, sondern der sich aufmacht und probiert, ob Gott mir nicht Hilfe schafft. Glücklich der Mann, der das probiert. Ihr wisst, die Frauen sind ja immer mitgemeint. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt hin. Glücklich die Frau, die das probiert. Glücklich das junge Mädchen, die das probiert. Glücklich der Mensch, der das probiert. Und die Aussicht, die hier gemacht wird, ist, die Menschen, die, das wird ja nicht verschwiegen, die in Notsituationen sind. Und wir kennen das deutsche Sprichwort, Not lehrt beten. Das ist nicht die Schuld Gottes, dass das so ist, das ist einfach die Dusseligkeit von uns Menschen, dass wir es eher nicht hinkriegen. Not lehrt beten. Und Gott sagt, wenn du das tust, ich höre. Ich will antworten. Ich will dich retten. Ich will dich helfen. Ich will dir helfen. Ich will dich erreichen mit meinem Wort, mit meinem Trost, mit meiner Hilfe. Wenn du zu mir rufst, du sollst es merken, dass ich eingreife. Du sollst es merken. Und du wirst es merken. Und dann nochmal mit Blick auf die Uhr, die letzten Verse, Vers 19 folgende. Die gebrochenen Herzen sind, ihnen ist der Herr nahe. Ein zerschlagenes Gemüt wird er heilen. Und dann ein Wort, das gedeutet wird auf Jesus Christus, seinen Sohn. Viele Leiden erfährt der Gerechte, doch aus allem wird der Herr ihn erlösen. Er behütet all seine Glieder, nicht eines wird ihm zerbrochen. Gott sieht Menschen, die in ihrer tiefsten inneren Seele verwundet sind. Diese Verwundungen, die wir oft an uns tragen, sind, wir sind gestartet mit so einem kleinen Beispiel für Schule. Wie oft sind wir in Schulen gedemütigt worden? Früher, ältere Leute, ich weiß nicht, wie es heute ist. Man sagt ja, dass, was die Pädagogik angeht, viel erfunden wurde. Ich weiß nicht, ob viel gelernt wurde, aber es ist zumindest vieles möglich. Wie oft sind wir vielleicht an Tafeln gerufen worden, weil der Lehrer mal wieder schlecht drauf war und ein Opfer brauchte? Und dann wurde man an der Tafel fertig gemacht. Wie oft hat man vielleicht Prüfungssituationen erlebt, wo klar war, dass es nur darum ging, jemanden bloßzustellen und zu demütigen. Junge Leute heute in der Schule, wie gerade durch die sozialen Medien, wie viel Macht und Missbrauch geschieht durch diese Medien, in denen Menschen verleumdet werden, gedisst werden, gemobbt werden. Wir erinnern vielleicht Situationen, wo Beziehungen zerbrochen sind, Ehen gescheitert sind, allen Bemühungen zum Trotz. Es tut weh, es hinterlässt Spuren an der Seele. Wir haben so viele Erfahrungen, wo unsere Seele innerlich gekränkt wurde, wo wir in unserem Selbstwert klein gemacht wurden, wo wir entwertet wurden, wo wir gedemütigt werden auf der Arbeit. Durch die Kunst der Vorgesetzten, Leute klein zu machen oder wir sagen heute rund zu machen. Es gibt so viele unterschiedliche Erfahrungen, wo wir an die Grenzen kommen, wo wir merken, dass unsere Vorsätze nicht wirken, dass wir es nicht hinkriegen, abzunehmen, wie wir wollen, dass wir nicht hinkriegen, Ordnung zu halten, wie wir wollen. Es gibt so viele Situationen, wo wir aufhören zu kämpfen, wo wir die Flügel hängen lassen, wo wir traurig sind. Es gibt so viele Situationen, wo wir verzweifeln, weil uns Nachrichten erreichen von Krankheiten, vom Sterben, von Menschen in Grenzsituationen. Und ein Gefühl, das wir dabei haben, ist, dass wir spüren und merken, irgendwie sind wir mit uns allein. Wir merken unsere Grenze und die Not in uns. Und wir kommen nicht irgendwie raus. Und manchmal ist es ja sogar so, dass man den Eindruck hat, man ist umstellt und da ist gar keine Tür. Oder dieses deutsche nette Wort, man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht. Vor lauter Problemen und Sorgen, man weiß nicht ein noch aus. Kein Psalm für Nörgler, das bedeutet, in diesem Wort ist eigentlich der Ausweg beschrieben. Lichtvoll, einfach, schlicht, staccatoartig, immer wiederkehrend, der Hinweis, Gott befreit die Seelen seiner Getreuen. Gott lässt sich rufen, blicket auf den und ihr werdet erstrahlen in Freude und euer Angesicht soll nicht erröten. Gott will helfen, will aufrichten, will erneuern, will Zukunft schenken. Alle eure Sorgen, so schreibt der Apostel Petrus an die Christen, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn ihr seid ihm wertvoll. Oder er sorgt für euch. Wir sind ihm bedeutsam. Wir dürfen ihm unsere Sorgen geben. Er kümmert sich drum. Nicht immer so, dass sofort alles dann ins Gegenteil verkehrt wird, aber er kümmert sich drum. Er wird mir in meiner Seele Antwort geben. Durch ein Wort, durch eine Begegnung. Gott antwortet. Und Gott lockt und ruft mich an dieser Stelle, ihm zu vertrauen. Auf die Gerechten schaut das Auge des Herrn. Ihrem Rufen leiht er sein Ohr. Und die Gerechten sind nicht die alle vorzeigmäßig sozusagen fehlerlos sind. Die Gerechten sind letztlich diejenigen, die damit rechnen, dass er hört, die ihr Herz aufmachen und zu ihm reden, die ihm vertrauen. Das sind die, die Gott als Gerechte anspricht. Und die, die sich ihm zuwenden und damit rechnen, dass er handelt, dass Gott erhört, denen verspricht er, ich höre zu. Ich habe ein Ohr für dich und ich habe Antwort für dich und ich habe Hilfe für dich. Ich wünsche uns diese Ermutigung, dass wir in unterschiedlichsten Lebenslagen und Situationen wir nicht klagen und nörgeln und brudeln und schimpfen und fluchen und alles Mögliche erzählen, machen und tun, weil es schwierig ist, weil es notvoll ist, sondern dass wir hingehen in diesen Situationen, die zu unserem Alltag und zu unserem Leben gehören und das wenden zu einem Gebet zu Gott, zu einem Gespräch mit Gott. Und dann wünsche ich mir, dass auch wir, ähnlich wie der Psalmist, von dieser erfahrenen Hilfe nicht schweigen können, sondern mitteilen müssen, weil Gott gehört und erhört hat und mir neue Zuversicht und Freude geschenkt hat. Amen.